Hallo zusammen. Alle, die heute hierher gekommen sind, haben ganz offensichtlich gemerkt, der Sommer ist leider vorbei. Schön daran ist, die Sommerpause des Netzpolitischen Abends ist auch vorbei. Und wir sind wieder hier zu unseren Herbstveranstaltungen. Wir beginnen heute mit dem Thema Plattformregulierung. Und für die, die zum ersten Mal hier sind oder nicht mehr wissen, wie es vor der Sommerpause war, sage ich es nochmals kurz. Also wir haben jetzt so eine Stunde, die, sage ich jetzt mal, der offiziellere Teil ist. Hier sprechen wir über das Thema. Wir haben dann einen Gast, eine Expertin, die uns in das Thema einführt. Dann können wir darüber reden. Ihr dürft auch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Aber ihr müsst euch bewusst sein, diese erste Stunde wird auch live übertragen und aufgenommen. Das heißt, wenn ihr euch zu Wort meldet, wird eure Stimme für immer und ewig in Bits und Bytes gebannt auf irgendwelchen Servern liegen. Selbstverständlich können wir nachher, die hier sind, weiter in kleineren Rahmen weiter diskutieren. Auch unsere Expertin wird noch hier sein und wir können ungeniert über das Hauptthema oder andere Themen sprechen. Ich möchte noch kurz Danke sagen unseren Partnern für diesen Abend. Das ist einerseits der Karl der Große, also das Haus, das wir hier sind, das uns den Raum zur Verfügung stellt. Dann haben wir eine Medienpartnerschaft mit der WOTS für die Leute, die heute live hier sind. Ihr dürft gerne eine WOTS mit nach Hause nehmen. Das habt ihr auf den Tischen. Und für die Leute, die von daheim zu schauen, besonders wichtig ist das C3-WOG. Das stellt uns die Server für die Live-Übertragung und auch die Archivierung später zur Verfügung. Nun aber zum Eigentlichen. Das Wichtigste ist ja der Gast und das ist heute Rahel Estermann. Sie ist Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft und Mitautorin des Joint Statement der Zivilgesellschaft. Also sie weiß, wovon sie spricht heute. Sie weiß nicht nur über das Digital Bescheid, sondern sie kennt sich auch bestens in der Politik aus, weil sie ist Kantonsrätin und Co-Fraktionschefin der Grünen im Kanton Luzern. Und auf nationaler Ebene ist sie stellvertretende Generalsekretärin der Grünen Partei Schweiz. Also wir können auch ein bisschen schauen, was oder wieso wir dieses Statement haben und was vielleicht die Politik dann damit macht. Nun, erzähl doch uns, was in diesem Statement steht. Vielen Dank.
Danke, Daniel. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein darf. Es ist so ein bisschen ein Meilenstein, hoffe ich, in der Digitalpolitik, den wir hier heute beginnen, um das auch mal hochzuhängen, weil ich glaube, das Projekt, das wir jetzt darüber sprechen in der nächsten Stunde, das ist ein großes und ich hoffe, ihr werdet dann auch verstehen, am Ende dieses Abends, wieso es etwas Großes ist, was wir vorhaben. Ich bin heute, also wenn ihr das anschaut, dann seht ihr da viel Politik. Ich bin heute aber als Vertreterin der digitalen Gesellschaft dabei. Ich habe auch am Joint Statement im Rahmen meines Engagements für die digitale Gesellschaft mitgeschrieben. Das ist kein Projekt der Grünen oder noch kein Projekt. Ich werde mich dafür einsetzen, aber das werden wir ja dann sehen. Der nette Herr hier, wer kennt den? Er ist leider etwas dunkel mit der ganzen Saalbeleuchtung. Aber es ist, Dankeschön. Die Filmkenner erinnern sich, es ist schon etwas länger her. Die Melodie habe ich jetzt hier nicht, aber dann hättet ihr sofort alle gewusst, um was es geht. Das ist der Mundharmonikaspieler aus Spiel mir das Lied vom Tod. Und das ist die Metapher, die euch dann auch begegnen wird, falls euch das Joint Statement dann unter die Augen kommt. Der Wilde Westen, wie er hier in einem Film dargestellt wurde, den es auch wirklich gegeben hat, der ist ja glücklicherweise vorbei, schon länger. Und jeder, der hoffentlich, also jeder, der Spiel mir das Lied vom Tod sieht, den Film, der denkt auch, yes, zum Glück ist das vorbei. Weil der Frank, der Verbrecher im Film, der zieht da irgendwie durch diesen wilden Westen, will da Land gewinnen, schreckt nicht vor Bandenkriegen zurück und am Schluss wird er erschossen von eben diesem Mundharmonika-Spieler von diesem Rächer. Unsere heutige Gesellschaft, die hat Grundrechte, wir alle haben Grundrechte, jede Person verfügt über die. Wir haben einen Rechtsstaat, der sicherstellt, dass wir einklagen können, wenn wir das Gefühl haben, diese Grundrechte sind nicht geachtet. Und wir haben eine Demokratie, die sichert, dass wir als Bevölkerung, als Stimmberechtigte darüber entscheiden können, wie wir unsere Gesellschaft und auch den Rechtsstaat gestalten. Wenn wir jetzt an die digitale Öffentlichkeit denken, müssen wir feststellen, dass wir nichts von diesen drei Sachen haben. Wir haben in der digitalen Öffentlichkeit weder Grundrechte, noch einen Rechtsstaat, noch eine demokratische Kontrolle. Was heißt das? Ich habe einige Beispiele und es gibt natürlich einen guten Kollegen in den USA, der uns da massenhaft Anschauungsmaterial geliefert hat in den letzten Jahren. Was ihr hier seht, ist eine Zusammenstellung der New York Times von Trumps Beleidigungen und Hassreden. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir hier den Abschnitt sehen, der ganz am Anfang ist. Wenn ihr ganz gut schaut, seht ihr rechts oben den Balken. Also diese Liste, die geht, ja, ihr müsst also sehr viel scrollen, falls ihr mal auf diesem New York Times Artikel seid. Die Liste ist unfassbar lang. Und das ist ein Sinnbild, wie unsere digitale Öffentlichkeit funktioniert. Jetzt hier ein Beispiel von Twitter. Wieso übrigens Twitter immer wieder kommt, ist, weil Twitter sogar am ehesten noch eine gewisse Transparenz erlaubt oder mindestens erlaubt, dass man Daten sammelt, was auf Twitter passiert. Darum gibt es besonders viele Beispiele von Twitter. Trumps alternative Fakten, hier ist aus einem Artikel von SRF. Ihr seht den Fotovergleich. Dass jemand etwas Falsches behauptet, das ist nun wirklich nichts Neues, das gab es schon immer. Vermutlich haben wir auch alle schon mal gelogen. Bewusst oder unbewusst gibt ja auch falsche Informationen, wo man erst danach merkt, dass sie eigentlich falsch sind. Das gab es schon immer, das wird sich auch nicht ausmerzen lassen. Was sich aber verändert hat, ist, dass so etwas sehr schnell und vor allem auch sehr gezielt um die Welt gehen kann. Es gibt eine massenhafte Verbreitung, in der diese Plattformen eine große Rolle spielen. Und das ist eine Gefahr für die freie Meinungsbildung in unserer Gesellschaft. Man sagt jetzt ja gut, Trump, der ist der König der alternativen Fakten, wir sind da in der Politik vielleicht noch nicht so weit wie Trump. Ich möchte an ein Beispiel aus Deutschland erinnern, das vor einigen Wochen da war, Deepfake-Videos über eine Politikerin, wo sich erst im Nachhinein oder viel zu spät herausgestellt hat, was das falsch ist, das bleibt einfach hängen und das ist auch in Europa leider gängige Praxis geworden. Das hier braucht ihr nicht alles zu lesen, aber es ist die Kurzzusammenfassung, was passierte im Januar 2021, auch wieder in den USA. Die gelb markierten Stellen sind so die Kaskade, die dazu geführt haben, dass Trump von Twitter ausgesperrt wurde. Ich bin nun wirklich kein Fan von Trump, aber dass eine private Plattform aus öffentlichem Druck und vermutlich auch finanziellen Überlegungen jemanden aussperrt, ist eigentlich nicht korrekt und darf nicht sein. Man kann natürlich sagen, dass es demokratiepolitisch in diesem Moment absolut nötig war, aber das sind wieder Deutungen, wo wir sagen müssen, hier sind wir einfach nicht auf einem klaren Grund, wer so etwas entscheiden darf. Das hier ist so die Zusammenfassung, nicht meine Zusammenfassung, sondern sogar die Zusammenfassung des Bundesrates. Der Bundesrat sagt also tatsächlich, es gibt unglaublich viel Negativpotenzial in der digitalen Öffentlichkeit. Es gibt diese Hassrede, das dürfte den meisten von euch klar sein, was das Problem ist dabei und dass das nicht Gutes ist. Dann haben wir diese Falschinformationen, die wir auch schon angesprochen haben und Sie nennen das sogar quasi Zensur. Das, was wir auch als drittes Beispiel hatten, diese Löschung von Inhalten ohne klare Regeln, völlig intransparent, ohne Rechtfertigung. Es gibt keine Rechte, die ich heute als Nutzerin habe und ich weiß auch nicht recht, wie wird geworben, wer wirbt da, mit welchen finanziellen Interessen. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, die digitale Öffentlichkeit liegt in den Händen und Überlegungen von amerikanischen Privatunternehmen und sie gestalten diese Öffentlichkeit nach ihrem eigenen Gutdünken. Und was tun wir? Wir nehmen das hin. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch hier noch darauf hinweisen, das ist sind die positiven Seiten von digitalen Plattformen, der digitalen Öffentlichkeit, die wir seit einigen Jahrzehnten haben. Stellt euch mal vor, also die meisten hier waren sicher noch nicht stimmberechtigt in den 90er Jahren, aber stellt euch mal vor, wie ihr in den 90er Jahren euch informiert habt über eine Abstimmung. Da gab es wahrscheinlich irgendeine Zeitung und dann gab es vielleicht den Stammtisch oder die Turngruppe, wo man darüber gesprochen hat und sich eine Meinung gebildet hat. Wer würde nicht sagen wollen, dass wir heute zum Glück an einem anderen Punkt sind? Wir sollten auch wirklich sehen, dass diese Plattformen und das digitale Informieren diese großen Vorteile mit sich bringt. Das einfach als Hintergrund, wenn wir jetzt ganz viel über die Unzulänglichkeiten dieser digitalen Öffentlichkeit reden, sollten wir das hier nicht vergessen. Ja, wer mehr zu dieser Zusammenstellung und zu den Überlegungen des Bundesrates, die finde ich relativ gut sind, das ist wirklich ein guter Bericht, lesen will, der kann sich diesen Bericht hier anschauen. Der ist seit November 2021 veröffentlicht und frei verfügbar. So. Bestimmt habt ihr alle diese Schlagzeilen und ähnliche gelesen. Die EU hat den Digital Services Act dieses Jahr beschlossen. Das Digital Services Act will genau das, er will die digitale Öffentlichkeit mit Regeln etwas besser gestalten und eben diesen wilden Westen, den es gibt, etwas regulieren. Man kann sich streiten, es gibt verschiedene Meinungen, was gut und was schlecht ist am Digital Services Act der EU. Es ist nicht, glaube ich, der Ort, um das hier in der Tiefe zu debattieren, aber was das Wichtigste ist, ist, dass zum ersten Mal eine politische, es ist kein Land, aber eine politische Macht sich angenommen hat, eben diesen Plattformen klare Regeln zu setzen und die eigenen Werte, die die Demokratie ausmacht, die dahin zu bringen. Unsere zivilgesellschaftliche Verbindung, die dieses Joint Statement ausgearbeitet hat, wir finden, die Schweiz muss das auch tun. Die Schweiz muss aktiv werden und zwar möglichst bald. Und wir können nicht einfach hoffen, dass die eine oder andere Regel dann schon in der Schweiz auch implementiert wird, weil sie vielleicht in Europa implementiert wird. Das mag an gewissen Orten der Fall sein, aber es gibt auch genug Orte, wo das nicht so automatisch funktioniert. Wir schlagen Regeln für diese Plattformregulierung vor, die wir als Zivilgesellschaft anstreben. Und das hier sind die Ziele dieser Regeln. Ich denke, es ist wichtig, dass man nicht einfach sagt, wir brauchen eine Regulierung der Regulierung willen, sondern wir wollen diese vier Sachen erreichen. Eben, ihr habt am Anfang gehört, Grundrechte, Rechtsstaat, demokratische Kontrolle, das alles wollen wir mit diesen Maßnahmen erreichen. Ja, das ist unser 10-Punkte-Plan. Wahrscheinlich ist das jetzt alles sehr abstrakt und auch sehr viel. Ich hoffe, ihr kommt alle zur Gelegenheit, euch das genauer anzuschauen. Es ist auch ein Thema, das man nicht, das ist nicht so einfach zu erklären. Ich werde aufgrund der Zeit, die ich hier nicht so mit Frontalunterricht verbringen will, auch gar nicht alles erklären. Wir kommen dann im Gespräch hoffentlich noch auf das eine und andere zu sprechen. Ich möchte aber kurz ein paar Sachen herausheben, die wir jetzt hier unter diesen 10 Punkten haben. Gut, keine Präsentation ohne schlechtes Stockfoto. Tut mir leid, ich habe kein anderes gefunden. Gleichzeitig ist es auch der vermutlich wichtigste Punkt. Es geht um die Verfahren, um das, was wir normalerweise die rechtsstaatlichen Verfahren nennen. Wir wollen etwas Ähnliches auch für die digitale Öffentlichkeit. Es geht hier um sogenannte Notice and Action. Was heißt das? Das heißt, das sind transparente, zugängliche Verfahren, die die Frage beantworten, was passiert, wenn ich als Nutzerin auf einen Button klicke, der sagt, diesen Post melden? Und wann gibt es eine Kennzeichnung? Ihr kennt das aus der, vor allem aus der Covid-Zeit oder gewisse Videos auf YouTube und so, die da mit Banner kommen. Vorsicht, wann wird etwas gelöscht? Das ist heute alles völlig intransparent. Das muss transparent und zugänglich werden. Es muss klar werden, wie die Regeln sind. Wenn ich diskriminiert werde, wenn ich angegriffen werde, wie kann ich mich beschweren? Wie kann ich mich wehren? Oder auch bezüglich Desinformation. Wie sehe ich, dass dieser Post schon von 1000 Nutzern als falsch gemeldet wurde? Was passiert dann? Wie viele Nutzer müssen einen Post melden, bis etwas passiert? Wer prüft das? Also das sind alles ungeklärte Fragen. Und wir haben nicht ein System der Wahrheit. Das wäre uns völlig zuwider. Es gibt keine Wahrheitsministerien. Es gibt auch viel Graubereiche. Und unsere Gesellschaft muss ja auch Meinungen aushalten, die unliebsam sind. Und gleichzeitig gibt es auch eine Grenze, die wir setzen müssen, wo wir sagen müssen, das ist einfach falsch. Und diese Grenze, die wird heute nicht gesetzt oder sie wird von den Plattformen in Eigenregie gesetzt. Wir schlagen auch ein System vor, das Overblocking verhindern soll. Was ist Overblocking? Das ist eigentlich so die Angst, wie so jetzt bei Twitter, bei Trump, so, oh nein, irgendwie der Druck wird zu groß, wir sperren diesen Nutzer jetzt einfach. Oder einfach, dass sie aus Angst mal etwas sperren, weil es könnte ja Ärger geben. Da leiden viele Nutzerinnen und Nutzer darunter. Was wir auch nicht wollen, sind Upload-Filter. Ihr kennt die Diskussion wahrscheinlich noch aus Deutschland. Das ist so, eine Plattform wird verantwortlich gemacht dafür, für die Inhalte. Und wenn es falsch ist, dann geht die Politik oder der Staat auf die Plattform los. Das ist nicht in unserem Sinn, weil es führt dazu, dass alles gefiltert wird, dass alles angeschaut wird und dass dann alles gespeichert wird und vorher quasi ein riesiger Datentopf vorgefertigt wird und gewisse Algorithmen dann filtern, was wiederum zu schlechten Ergebnissen meist führt. Das ist der komplizierteste und wahrscheinlich auch umstrittenste Punkt einer Plattformregulierung. Wie schaffen wir es, so diese rechtsstaatlichen Verfahren einzuführen? Vielleicht noch ein paar andere Punkte, die etwas weniger komplex sind. Wir wollen, dass die selbstbestimmte Nutzung von Online-Plattformen möglich ist. Twitter wiederum als Beispiel, die haben schon so Optionen eingebaut. Man kann sich da auch alles chronologisch anzeigen lassen, anstatt dass irgendein intransparenter Algorithmus hier entscheidet, was ich zu sehen kriege. Wir finden, es muss diese Optionen geben, ob es dann jemand wahrnehmen will oder nicht. Das ist dann den eigenen Geschmack überlassen. Das hier ist auch nicht so gut sichtbar, das ist nicht so tragisch. Was ihr hier seht, ist eine Werbemaske, wie man sie auf Facebook werben kann. Und man kann mindestens gewisse Sachen auch auswählen, die höchst bedenklich sind. Man kann nach sexueller Orientierung auswählen, man kann gewisse Jobinserate nur Frauen oder nur Männern anzeigen lassen, nur weißen Menschen, nur weiß auch nicht was, nur linksgerichteten oder rechtsgerichteten Menschen. Das ist eigentlich ein Diskriminierungsrisiko, das wir einfach so hinnehmen, das aber nicht richtig ist. Diese Daten sollen nicht mehr für das Ausspielen von Inhalten genutzt werden. Also ganz besonders schützenswerte Personendaten wie Religion, Weltanschauung, Hautfarbe, Gender oder sexuelle Orientierung, das sind besonders schützenswerte Personendaten, die heute ausgebeutet werden für Werbung. Das wollen wir nicht mehr. Wir schlagen vor, dass das verboten wird. Heute gibt es teilweise einen freiwilligen Verzicht. Also auch in der Schweiz, bei Meta kann man das nicht mehr wählen, dass man nach sexueller Orientierung wirbt. Gleichzeitig gibt es dann so Parameter, die einfach auf die sexuelle Orientierung schließen lassen, wo man dann gleichwohl wieder damit werben kann. Und ganz zum Schluss zurück zu unserem amerikanischen Kollegen Trump. Er Hier seht ihr eigentlich eine wunderbar transparente Werbebibliothek. Das ist heute in der Schweiz nicht der Fall. Oder erst seit diesem Sommer sind politische Parteien verpflichtet, dass sie ihre Werbung in eine Bibliothek stellen müssen. Wir wollen aber noch viel mehr. Wir wollen nicht nur politische Werbung in die Bibliothek stellen, wir wollen alle Werbung in die Bibliothek stellen, plus die Angabe, wie viel Geld investiert wurde, was die Reichweite sein soll, wer angesprochen wird und nach welchen Parametern sie sich verbreitet, einfach insgesamt. Ja, das ein kurzer Blick in das Joint Statement, das wir vorschlagen. Und Daniel hat jetzt wahrscheinlich noch ein paar Fragen für mich.
Vielen Dank für die Einführung. Ja. Mach's dir gemütlich, bevor ich
schwierigen Fragen. Bevor du ungemütlich wirst. Ich hoffe es nicht.
Ihr dürft euch natürlich einmischen, wenn ich zu ungemütliche oder zu gemütliche Fragen stelle. Aber wie gesagt, auch eure Stimme ist dann im Livestream. Sonst dürft ihr gerne nachher noch fragen. Vielleicht erstmal, wer ist dann das Joint Statement oder wer ist das Joint? Ich nehme an, wir, die digitale Gesellschaft, sind Teil davon. Wir hatten hier mitgearbeitet, oder?
Das Joint Statement ist in Konstruktion. Wir sind gerade in dem Moment, wo wir ganz viele Organisationen angefragt haben, die sich mit Digitalpolitik beschäftigen, die auch ein Interesse an dieser digitalen Öffentlichkeit haben, ob sie dazukommen. Das ist die Zukunft. Wer hat das ausgearbeitet? Wir haben eine Vereinigung oder ein Gefäß namens Politpuls. Und das ist auch mitunter mit der digitalen Gesellschaft entstanden. Das sind eben auch verschiedene dieser Organisationen, die sich zusammenfinden. Und wir haben im Frühling gefunden, wir brauchen jetzt eine digitalpolitische Offensive, weil diese Diskussion in der Schweiz nicht anläuft. Und danach waren es Vertreter aus der digitalen Gesellschaft, Vertreter von Algorithm Watch und der Stiftung Mercator, die sich dann in einem kleinen Team daran gemacht haben, mal den Text zu schreiben und zu überlegen, was muss überhaupt rein. Und danach sind wir immer so ein bisschen größer geworden und wir sind jetzt auch schon mal wieder in diesem Politpuls gewesen, da waren etwa 10 Leute, wir haben das kurz angeschaut und jetzt geht es eigentlich noch darum, die Unterschriften zu sammeln. Also ich denke, wir haben eine gewisse Breite in dieser digitalen Zivilgesellschaft, die digitale Zivilgesellschaft ist nicht so riesig, aber ich finde, für die, die da sind, decken wir schon eine gute Stimme ab.
Und wer ist dann der Adressat oder was erhofft ihr euch? Wer soll das Statement lesen oder etwas damit anfangen? oder wo möchtet ihr, also wenn ihr sagt, ja, es soll eine Diskussion in Gang kommen, ja, wir diskutieren jetzt heute, das Ziel ist erreicht, schön. Aber vielleicht war das nicht ganz das Ziel des Joint Statements, also auf welcher Ebene soll dann die Diskussion stattfinden?
Ich würde sagen, doch, es ist definitiv ein Ziel erreicht, wenn ihr alle hier seid und möglichst viele vielleicht noch online dabei. Weil eine Debatte kann man ja führen, indem man einen Brief an die Verwaltung oder an den Bundesrat oder irgendeine eine Kommission in der Politik schreibt. Das werden wir auch machen. Wir werden den Bundesrat adressieren, ich komme gleich noch dazu. Gleichzeitig ist es doch auch ganz wichtig, dass wir hier über so fundamentale Sachen reden, dass wir auch miteinander reden als Gesellschaft. Also es ist schon auch das Ziel und kein Zufall, dass wir heute hier sind, dass wir auch hoffentlich von Medien dann aufgenommen werden, dass Medien darüber berichten werden, dass es jetzt dieses Joint Statement und diese Vorschläge aus der Zivilgesellschaft gibt. Was auch der Fall ist, ist, in diesem BAKOM-Bericht, der jetzt hier in den Folien vorgekommen ist, steht drin, dass der Bundesrat Ende Jahr ein Aussprachepapier beraten wird. Ein Aussprachepapier, ob er soll die Schweiz jetzt etwas tun. Und das ist natürlich auch ein Ziel von uns, dass wir da auf dem Radar sind. Wenn der Bundesrat darüber berät, brauchen wir einen, ich sage es jetzt mal, DSA für die Schweiz. Es wird natürlich bei uns anders heißen und wird ganz viele verschiedene Gesetze wahrscheinlich betreffen oder es gibt ein neues Gesetz, das ist alles noch unklar. Aber wir wollen auf jeden Fall da vorkommen, weil man muss auch sagen, aus meiner, so wie ich jetzt die Politik verfolgt habe dieses Jahr, es war ja leider nicht so ein Thema. Und diese Debatte in der Politik und in der Gesellschaft, die hat bisher gefehlt.
Du hast schon ein bisschen angeklungen und hast auch schon eigentlich gesagt, die EU macht ja was. Und warum muss dann die Schweiz auch noch was machen, sage ich jetzt mal, weil interessiert es dann die ganz Großen, da die Googles, Metas und so weiter, was die kleine Schweiz macht. Also wir können ja auch sagen, ja, wenn so gemäß DSGVO, wir warten jetzt mal, bis ein großer Player das macht, und dann lohnt es sich nicht, für Ausnahmen für die Schweiz zu machen. Andersrum, können wir es uns überhaupt leisten, zum Beispiel stärker zu regulieren oder mehr zu fordern, sage ich jetzt mal, als die EU, weil das würde ja die Großen auch nicht interessieren.
Also wir werden ein bisschen davon profitieren können, was die EU macht, das ist klar. Weil es für gewisse Sachen lohnt es sich jetzt einfach nicht, für die Schweiz noch gewisse Parameter zu ändern. Und wenn man das für Europa implementiert hat, dann wird das auch auf die Schweiz abfallen. Aber es gibt ganz viele Bereiche, wo das nicht der Fall ist. Zum Beispiel die ganze Werbeanzeigensache, oder? Da kann man relativ gut als Plattform sehen, wo die Daten herkommen, was ist denn da erlaubt, oder das ist ein Schweizer Unternehmen oder eine Politikerin, die wirbt, oder da kann man dann relativ einfach als Plattform sagen, das ist das erlaubt und da nicht. Also ich finde, wir müssen etwas tun und wir müssen nicht nur aus diesem wir können nicht genug profitieren Idee etwas tun, sondern wir müssen auch etwas tun, weil es ja auch ein Ziel hat. Also wir wollen ja als Schweiz diesen Rechtsstaat stärken und wir wollen, dass die Bevölkerung und die Leute in der Schweiz auch ihre Rechte haben. Also ich kann, wenn ich Nutzerin bin, will ich mich wehren können, auch wenn ich in der Schweiz unterwegs bin, in der digitalen Öffentlichkeit. Aber es ist richtig, die Umwelt ist relativ komplex, oder was wird differenziert nach Land und was ist einfach global so oder nicht. Genau, vielleicht ein Beispiel, was einen Unterschied machen kann in der Schweiz, ist die Durchsetzung. Also es gibt inzwischen die Vorschrift, dass die Plattformen einen rechtlichen Sitz haben müssen in der Schweiz. Gleichzeitig kann das irgendein Briefkasten sein und es ist überhaupt nicht klar, wie die überhaupt antworten müssen, wenn man da irgendetwas da hinschickt. Und da hat einfach die Schweiz auch Hausaufgaben, weil sonst kann sie das Recht gar nicht durchsetzen. Sonst brauchen wir auch keine Regeln, die sich darüber unterhalten, was wir für Rechte haben, wenn man sie nicht durchsetzen kann. Das ist ein Punkt, den wir auch ansprechen mit der Durchsetzung von Regeln, die möglich sein muss.
Dann frage ich doch noch vielleicht noch ein bisschen genauer, wo siehst du oder wo seht ihr jetzt den Hauptunterschied oder Hauptunterschiede? Oder wieso ist eure Aussage nicht, hier ist der DSA, bitte Schweiz, wir wollen dasselbe, was können wir besser machen oder was hofft ihr, dass wir es besser machen können?
Ich hoffe natürlich, dass wir noch einen besseren DSA machen. Also es geht, wir sind einfach ein eigenes Land, das nicht mal zur EU gehört und wir müssen auch selber aktiv werden, weil es gibt ja auch, also wir haben unsere Demokratie und wir haben unseren Rechtsstaat und der ist vielleicht auch nicht ganz der gleiche und deshalb braucht es auch diese Schweizer Umsetzung. Und was ich noch wichtig finde, hat vermutlich auch mit meinem politischen Engagement zu tun, nirgendwo wird so oft abgestimmt und so oft Meinungen gebildet über politische Themen wie in der Schweiz. Und gleichzeitig sind wir diejenigen, die das am wenigsten jetzt im europäischen Kontext, die das am wenigsten regulieren. Also ich finde, wir spielen da schon etwas auch mit dem Feuer, dass wir uns so stark auf die direkte Demokratie stützen und gleichzeitig so wenig dafür tun, um diesen Ort, wo wir die Meinungen bilden über die Politik, auch so zu gestalten, dass wir eben gute Meinungen bilden können. die Schweiz ist ja faszinierend, das funktioniert irgendwie trotzdem und meistens hat man das Gefühl am Abstimmungssonntag, ja gut, ich hätte vielleicht jetzt anders entschieden, aber das ist ja irgendwie rational begründbar, was jetzt rausgekommen ist. Aber es ist einfach ein Frage, das hat das baut auf Fundamenten, die in der digitalen Öffentlichkeit nicht mehr so gepflegt werden, finde ich, wie wir das müssten. Und auch einfach, es ist noch interessant, wir hatten im Rahmen meiner Tätigkeit für die Grünen hatten wir einen Austausch mit Meta auch. Und sie sagen natürlich, ja, wir warten so ein bisschen auf die Politik, um die Wahlen 23 vorzubereiten, was denn da die Regeln sein sollen. Und die Politik sagt halt, ja, wir wollen nicht so viel regulieren. Und die Bundeskanzlei sagt, ja, gut, die Politik muss entscheiden. Und es ist so die heiße Kartoffel, oder, die da hin und her geschoben wird. Und gleichzeitig hört man dann in Deutschland bei der Bundestagswahl, Deutschland ist natürlich noch ein paar Schuhnummern größer, aber da gab es einen wöchentlichen Austausch, wo die Meta-Leute mit den Leuten aus der Verwaltung zusammengesessen sind und die gesagt haben, okay, gibt es irgendwie Fake News, gibt es Hassrede, gibt es irgendwie Sachen, die diese Wahl beeinflussen könnten in einem sehr undemokratischen Sinne, wo wir uns überlegen müssen, was tun wir. Es gibt dieses Monitoring in Deutschland und in der Schweiz, man schaut sich so ein bisschen an. Also ich finde so, ich habe keine schlechten Nächte, wenn ich an nächstes Wahljahr denke, aber ich finde einfach, man muss sich schon auch nicht naiv sein und denken, das betrifft alles die Schweiz nicht, was passieren kann oder Cyberangriffe, aber das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf.
Also eine konkrete Idee, was wir anders machen würden oder wünschten als in der EU, hast du gerade nicht im Kopf? Das ist vielleicht einfach ein bisschen eine spezifische Frage, aber.
Ja, ich muss sagen, dass ich auch nicht jeden Paragraph vom DSA kenne. Was wir uns anders wünschen als digitale Zivilgesellschaft, ist sicher, dass wir sehr, sehr vorsichtig sind bezüglich Maßnahmen, was gelöscht werden muss. Also das ist es gibt ein Recht auf freie Meinungsäußerung, das ist kein absolutes Recht, wie jedes Recht ist es nie absolut. Gleichzeitig müssen wir uns wirklich daran gewöhnen, ich glaube, wir sind auch nicht so schlecht in der Schweiz darin, andere Meinungen auszuhalten, sehr unliebsame Meinungen, auch Meinungen, von denen wir völlig nicht nachvollziehen können, wie sie zustande kommen. Und ich finde es wirklich wichtig, dass wir keine Wahrheitsministerien schaffen und dass wir nicht Plattformen dazu zwingen, dass sie Upload-Filters einfügen können. Also ich fände, das wäre ein großer Rückschritt. Ich weiß jetzt nicht, wie stark das im DSA ausgeprägt ist, aber es wäre schlecht für unsere Diskurskultur, wenn wir damit anfangen würden. Und es liegen so Ideen vor in der Politik, aber da finden wir wirklich die Verantwortung, also Plattformen können nicht per se verantwortlich für die Inhalte gemacht werden. Wir brauchen ein Verfahren, das rechtliche Gehör den Nutzenden gibt, dass das rechtliche Gehör den Plattformen gibt. Dieses Verfahren muss transparent sein, wie der Rechtsstaat, den wir kennen. Aber wir dürfen nicht einfach irgendwie Polizeien einführen, die alles bewilligen müssen, bevor es da erscheint. Das wäre ein Rückschritt.
Also genau, also das ist auch das, was mir ein bisschen, dass ich glaube ich den schwierigsten Punkt fand am Ganzen oder für mich selber auch, als ich das gelesen habe, so diese Balance zwischen was erlaubt man, was nicht mehr und wie entscheidet man. Also ich weiß nicht, wir können ja nicht für jeden Tweet eine Volksabstimmung machen, ob der jetzt noch im Legalen oder im Illegalen ist. Also irgendwie muss es ja dann schon am Ende ein Gremium oder ein Verfahren geben, wenn man regeln will. Kannst du noch etwas mehr dazu sagen, was da eure Ideen sind oder wie ihr die Leitplanken setzen möchtet, um solche Regeln aufzustellen?
Genau, also es schließt damit an, wo ich eigentlich vorher aufgehört habe. Oder man muss vielleicht vorausschicken, es gibt keine magische gut funktionierende Lösung, sonst wäre sie schon längst da für dieses Problem. Weil unsere Realitätsdeutungen sind vielfältig und es gibt halt tatsächlich einfach keine Wahrheitsinstanz. Aber dieses Problem haben wir ja auch in der realen Welt. Und wie lösen wir es? Wir lösen es, indem wir einfach diese Verfahren haben, die, ich habe schon gesagt, die das rechtliche Gehör sichern. Also ich weiß, wo ich mich hinwenden kann, ich weiß, ich muss angehört werden, ich weiß, was passiert mit meinen Inputs. Ich weiß, aufgrund, wer entscheidet, ich weiß, wer auf welchen Basis das entscheidet, oder das weiß ich heute auch beim Rechtsstaat. Es gibt einen Richter, der entscheidet, der ist aufgrund von dem und dem dort und dort. Also das haben wir heute einfach alles nicht. Und dass es nicht die perfekte Lösung immer sein wird und dass es immer Unzufriedene geben wird, wie es heute halt bei jedem Gerichtsverfahren das gibt, damit müssen wir auch leben. Aber es ist aus unserer Sicht einfach schon mal das Wichtigste, dass es diese Verfahren gibt, die transparent und zugänglich sind, weil heute gibt es sie einfach nicht und die Plattform YouTube oder wer auch immer, die zensiert mich einfach, ohne dass ich mich wehren kann.
Ja. Versuch mal laut zu reden, dann schauen wir, ob ich dich höre.
Okay. Hört ihr es? Ich finde es mega gut, dass wir versuchen, die Plattform auf juristische Grundlagen zu stellen. Jetzt haben wir aber ein Problem, und zwar die Halbwertszeiten, oder? Also wenn ich jetzt Anzeige einreiche und dann untersucht wird, dann ist das Old News, bevor irgendjemand auch nur 2 Minuten sich darum kümmern konnte. Also wie habt ihr geplant, rechtsstaatliche Verfahren auf das Tempo des Internets anzupassen, um Hate Speech, vielleicht auch Tiraden, also schnell. Also Trump hat irgendwie hunderte Tweets am Tag abgeschickt. Wenn ich jedes Mal irgendwie zur Polizei laufen darf, dann skaliert das nicht. Wie habt ihr geplant, das zu regulieren, ohne eben vorwärts zu zensieren, ohne zu sagen, es wird jetzt erstmal verboten, dass die Polizei, dass die Person im Internet aktiv ist, weil man dann ja auch wieder trollen könnte.
Ja, Challenge. Ganz klar, das muss man auch nicht schönreden, dass die Geschwindigkeit heute unglaublich hoch ist. Ich habe bewusst, ich hoffe, ich habe es geschafft, ich habe bewusst versucht zu sagen, dass man nicht einfach die jetzigen rechtsstaatlichen Verfahren, die wir kennen, einfach 1:1 übernehmen kann, weil dann dauert es tatsächlich Monate bis Jahre, bis so etwas geklärt ist. Aber es gibt auch im DSA beispielsweise Schlichtungsverfahren, die jetzt nicht vor einem Richter landen, wie wir ihn in der analogen Welt kennen, sondern die sehr schnell funktionieren müssen. Beschwerdesysteme, die schneller funktionieren müssen. Es gibt da Ansätze, es gibt sicher noch nicht die guten, perfekten Lösungen, die wird es wahrscheinlich nie geben, aber dass man mindestens in irgendwie nützlicher Zeit etwas ändern kann oder etwas abbremsen kann, was sonst seinen Lauf nimmt, das scheint mir schon das Ziel sein zu müssen, auch wenn wir vermutlich zu oft dann scheitern werden. Das wird auch so sein, klar, weil diese Verfahren sind, es ist total schwierig, also wir haben auch nicht im Joint Statement den perfekten Vorschlag, der alles lösen wird.
Von euch vorher noch eine Frage gehabt, ist nicht mehr aktuell, sonst, ja.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die sich an die analoge Seite richtet. Also ich frage mich, inwiefern ist das eine Medienregulierung vielmehr als eine Plattformregulierung, weil oder in der analogen Welt kennen wir jetzt, Beispiel da hinten, kennen wir auch nicht die Quelle der Finanzierung von kommerzieller Werbung. Wie unterscheidet ihr das oder unterscheidet ihr zwischen analog und digital?
Gute Frage, die ich so mir noch nie gestellt habe, weil wir sie uns eigentlich auch nicht gestellt haben. Ganz persönlich muss ich sagen, eigentlich würde ich mich das auch für die analoge Welt wünschen, dass man etwas transparenter sieht, wer da wirbt. Das ist aber jetzt nicht eine Joint Statement Meinung, das ist meine Meinung, weil ich finde, es beeinflusst halt die Meinungsbildung auch per se in der analogen Welt. Wir haben uns da nicht an einem analogen Standard orientiert, sondern schlicht und einfach überlegt, was wünschen wir uns an Transparenz über Werbung im digitalen Raum. Und da haben wir sicher einen Maximalvorschlag gemacht, den wir so aber richtig finden. Auch weil, vielleicht auch aus dem Grund, das kann man schon sagen, weil sich die Werbung da halt schon auch sehr viel schneller mit sehr großer Reichweite verbreiten kann. Und das etwas anders ist als das Plakat da draußen am Bahnhof, wo man, also man hat die Reichweite der Leute, die am Bahnhof sind und vielleicht noch irgendwie jemand, der ein Foto davon macht, aber sonst ist das ja in einem kontrollierten Rahmen, was man bei der digitalen Öffentlichkeit bei gewissen Werbungen dann eben schnell sehr, was sich schnell ändern kann, ja.
Etwas, was vielleicht ein bisschen dazwischen ist, ist ja auch das Mediengesetz, oder da gibt es ja auch dann, ich weiß nicht, Medienrüge für bestimmte Artikel oder Äußerungen von Fernseh- oder Radiomenschen. Das liegt ja vielleicht irgendwo dazwischen, oder? Also das ist ja auch ein Stück weit ein Medium, oder, die Plattform. Und letztendlich sehen wir da das Problem auch, also die Arena ist halt ausgestrahlt oder der Artikel publiziert und wurde von so und so vielen Leuten gelesen. Und bis dann die Medienrüge irgendwann kommt und der Artikel oder die Journalistin, weiß ich nicht, abgestraft wird, keine Ahnung, was genau passiert. Ja, haben es auch trotzdem alle gesehen und gelesen und gehört. Also.
Was, glaube ich, interessant ist, ist, wenn man es mit dem klassischen Medienbereich vergleicht, haben wir keine Gesetze, die heute irgendetwas regeln, was in den Medien vorkommen darf und was nicht. Und wenn es so Beschwerdeinstanzen gibt, wie du sie meinst, den Presserat und den Kodex, der Pressekodex, wo sich Journalistinnen und Journalisten so verpflichten, das sind alles Branchenvereinbarungen oder zivilgesellschaftliche Initiativen. Also es ist nirgendwo der Staat, der sagt, es muss einen Pressekodex oder es muss einen Presserat geben. Es war ja in Diskussion beim Mediengesetz, dass man diesen Presserat stärker unterstützt mit Geld, aber es ist auf jeden Fall nicht etwas, was der Staat bestimmt, was da passiert. Und von daher ist es schon noch interessant, ich finde es eigentlich auch richtig und gut, dass die Zivilgesellschaft das im Medienbereich selber macht oder die Branchenverbände. Und wieder muss man konstatieren, ja, diese Zivilgesellschaft gibt es im digitalen Raum halt nur sehr beschränkt. Also wenn man nach Deutschland blickt, gibt es beispielsweise Fact-Checking, das von zivilgesellschaftlichen Organisationen gemacht wird. Haben wir in der Schweiz nicht. Also, oder jemand sagt mir danach beim Apro, was in der Schweiz eine Fact-Checking-Organisation in der Schweiz ist. Gibt ganz wenige Ansätze dazu. Also auch da finde ich, wir könnten uns als Zivilgesellschaft auch sehr gut bewusst werden, dass es eigentlich Aufgaben gibt, die man wahrnehmen kann und sie dann vielleicht nicht zum Staat gehen.
Ja.
Ja, auch vielen Dank für den Input. Mega spannend. Was ich mich gefragt habe, wie grenzt man eigentlich Plattform ab? Wenn man jetzt so ganz hardcore denkt, alles, was im Internet publiziert wird, fällt darunter. Und es ist ja völlig unrealistisch, dass ich das kontrollieren kann, ohne dass ich dann in einem Staat wie in China lande, wo einfach alles geblockt wird. Was gibt es da für Überlegungen? Wir reden jetzt immer so populär von Facebook, Google, Twitter, aber wo zieht man die Grenze?
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Wir haben keinen konkreten Vorschlag mit Zahlen in diesem Joint Statement. Es macht sicher Sinn, sich da an die Richtwerte der EU vom DSA ein bisschen zu halten. Also der DSA, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, der hat eine bestimmte Millionenzahl an Nutzerinnen und Nutzern, damit man da als Plattform gilt und irgendwie in die Regulierung kommt. Warum ist es wichtig, damit man so Grenzen zieht und nicht alles, wie du richtig sagst, das ist ja alles eine Plattform. Wieso ist es wichtig, dass man da nicht alles darunter zieht? Einerseits ist es schlicht, also es wäre unmöglich, alles, jede Internetseite hier irgendwie zu kontrollieren. Gleichzeitig ist es ja nicht so, zum Beispiel gerade wenn wir das Thema Desinformation nehmen, eben ich habe es gesagt, Desinformation wird es immer geben, falsche Informationen. Aber was wir wollen, ist halt den Mechanismus stoppen, dass die so massenweise schnell und sehr gezielt einen Lauf nehmen kann. Und da spielt es dann eine Rolle, was die Reichweite einer Plattform ist und auch was die Reichweite einer Nutzerin oder eines Nutzers ist. Also es ist wichtig, dass man diese Differenzierung macht, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und zweiter Punkt noch, es ist wichtig auch, dass man Plattformen noch differenziert, nach, auch so ein bisschen nach ihren Hintergründen. Also was wir sicher nicht wollen, ist, dass man irgendwie Wikipedia da plötzlich die Steine in den Weg legt, sondern das ist eine Plattform, die eigentlich schon sehr gute Verfahren hat, die selber aufzieht. Und wir wollen eigentlich diejenigen erfassen, die das nicht haben und die einfach auch die Macht haben, diese Kommunikationsräume zu prägen und nicht nur im Kleinen, nicht das Forum vom Fußballverein irgendwas, sondern wirklich da, wo auch relevante Sachen verhandelt werden und mit Reichweite verhandelt werden.
Also ich habe noch eine kleine Frage. Also wer definiert, was ist Misinformation? Weil wir haben ja gesehen, mit Covid haben wir ja verschiedene Informationen gekriegt. Die CDC hat am Anfang gesagt, oh, Masken bringen nichts, dann doch was, dann zwei Masken. Und ich bin besorgt, dass wir Mechanismen schaffen, die gewisse Interessensgruppen Macht geben, gewisse politische Meinungen oder andere Organisationen zu zensieren. Und wie stellt ihr sicher, dass wir in der Schweiz nicht ähnliche Legislation erschaffen wie die Terrorist Content Online in der EU oder die Chat Control, die jetzt besprochen wird?
Der wichtigste Schutz, den wir gegen Macht haben, egal in welchem Raum, das ist die Grundrechte und der Rechtsstaat. Und heute haben wir einfach das Null in diesem digitalen Raum. Und ich finde, ich habe das auch schon betont, wir müssen stark aufpassen, dass wir nicht diese Wahrheitsministerien schaffen, dass wir nicht diese Filter schaffen wie der Chatkontrolle, aber dass wir mit Verfahren beginnen müssen, wo transparent ist, wenn du zensiert wirst oder wenn bei dir plötzlich der Covid-Warn-Blinker im Post aufleuchtet, dass wir da eine Begründung brauchen, dass wir da Transparenz brauchen, wieso das passiert mit dir. Das ist das Ziel dieser Verfahren. Und wir hatten auch viele Diskussionen jetzt in der Erarbeitung dieses Joint Statements, indem wir das auch kritisch beäugt haben. Und jedes Mal ist eigentlich der Schluss, die Situation jetzt ist der Worst Case. Und wir können eigentlich nur versuchen, das besser zu machen. Das Ideal werden wir nie erreichen, weil eben es ist halt so, unsere Welt ist vieldeutig. Aber wir können mindestens versuchen, gewisse Linien zu ziehen und die transparent zu ziehen, sodass wir irgendwie diese Grundrechte der Menschen, auch nicht zensiert zu werden, besser schützen.
Also, warum zensiert oder wird, ist das eine, aber du hast vorher auch gesagt, dass man sich dagegen wehren kann, oder? Das ist auch ziemlich, glaube ich, wichtig, dass man einen Mechanismus hat, wo man sich sagen kann, aber hey, so nicht.
Genau, und auch ganz wichtig ist noch der Punkt, ich streiche es nochmal hervor, es geht nicht darum, jede falsche Meinung oder jede Lüge im Netz irgendwie zu finden und zu löschen, sondern es geht darum, dass man die massenhafte Verbreitung, die auch gezielt von gewissen Netzwerken befeuert wird, dass wir da bessere Transparenz und dann auch Regeln dagegen haben, wo man sich wehren kann. Weil, also das ist jetzt auch, ich finde, Politikerinnen sind sehr machtvolle Menschen, man muss nicht so Mitleid mit ihnen haben, aber man muss sich schon vorstellen, was das heißt, jetzt um ein Beispiel aufzugreifen, das ich vorher erwähnt habe, wenn man Annalena Baerbock ist und du hast einfach ein fucking Fake-Video von dir, das völlig aus dem Kontext gerissen ist und eine falsche Botschaft verbreitet, Das kann das Ende von sehr vielem sein und ich finde auch, es ist nicht nur schade dann für diese betroffene Person, sondern es ist auch sehr schlecht für unsere Demokratie und für unsere Meinungsbildung.
Ja. Das ist vielleicht ein mega Implementierungsdetail, aber das war mir gerade vorhin aufgefallen. Also ich habe einen Gedanken dazu. Wenn ich jetzt als die Schweiz, als EU irgendwie Regeln für, sage ich mal, Twitter machen möchte, dann haben die einen Rechtssitz USA, sind in der EU, sind in der Schweiz. Jetzt hat jemand vielleicht meine Schweizer Persönlichkeitsrechte verletzt. In Deutschland wäre es okay, in den USA sowieso. Also kann ich dann sagen, ja, löscht das bitte oder zeigt das einfach in der Schweiz nicht an? Also was sind eure Gedanken in die Richtung, wie würde man da vorgehen? Etwas, das in der Schweiz okay ist, in Deutschland nicht? Oder, also vielleicht jetzt so ein krasses Beispiel, ja, irgendwie gewisse Informationen über Sexualität sind hier völlig okay, in anderen Ländern ist das schon völlig, nee, das geht gar nicht, aber ich finde jetzt wichtig, dass man diese Informationen hat. Also ist das das Klageland, ist das der Rechtssitz, also ist das jetzt immer USA? Was sind die Gedanken dazu?
Also wenn du heute Opfer wirst von Hassrede in der Schweiz, dann kannst du das natürlich, also da musst du herausfinden, wer es war. Wenn es nicht anonym oder wenn dir nicht der klare Name steht, dann ist es relativ einfach. Also es gibt Schweizer Gesetze, gelten in der Schweiz, wenn du auch online beleidigt wirst. Es wird einfach halt ein Problem, wenn es nicht klar ist, wer es ist, und dann musst du auf die Plattformen gehen, wer denn da dahinter steckt, hast du IP-Adressen und so weiter und so fort, und dann wird es halt sofort schwierig. Und das Ziel eines der Maßnahmen ist eben, dass man das besser durchsetzen kann, weil die Plattformen einen Sitz haben müssen, eine Vertretung in der Schweiz, die auch irgendwie antwortet und sich und auch belangbar ist rechtlich. Das ist dann so ein juristisches Thema. Also das Ziel wäre schon, dass wir einfach diesen rechtlichen Zugriff verstärken oder besser machen können, weil es ist einfach eine Aushebelung des Rechtsstaates heute, dass man sagen kann, ja gut, das ist in Irland und I'm sorry.
Ja.
Ich habe jetzt Mühe, oder ich sehe nicht so konkret, wie ihr euch jetzt die Bekämpfung von Desinformation, also so dann, wenn sie so hochskaliert, vermeiden wollt. Also wenn man sich, also so meine Annalena Baerbock und Künast ist ja so ein ähnlicher Fall, meine, da betrifft es einzelne Personen und die können sich natürlich wehren und können es ja heute schon. Aber also wenn man zum Beispiel die letzte US-Wahl anguckt, wo die amerikanische Gesellschaft ja inzwischen ziemlich genau in der Hälfte gespalten ist, die einen glauben, dass die Wahl gestohlen ist und die anderen glauben es nicht. Und ich denke, das ist doch die Gefahr, dass ganze Gesellschaften gespalten werden durch Desinformation, also nicht nur online, aber halt auch wesentlich in sozialen Medien. Und also wie will man sowas vermeiden? Und also ich höre auch so, ihr habt so eine Angst davor, zu viel zu löschen oder zu blockieren. Und ich sehe das Problem, aber ja, das Problem ist doch eher auf der anderen Seite.
Also wie meinst du auf der anderen Seite?
Ja, dass wir die wirklich schlimmen, also dass die wirklich schlimmen Sachen eben nicht gelöscht werden. Ne?
Ja, also ich finde, gesellschaftliche Polarisierung in den USA ist mega tragisch. Mir wird auch ein bisschen Angst und Bange, wenn ich an die nächsten amerikanischen Wahlen denke. Aber wir müssen schon auch sehen, dass Social Media ist da ein wichtiger Faktor, aber es gibt natürlich auch dieses polarisierte Parteiensystem. Da haben wir in der Schweiz sicher eine andere Ausgangslage. Also ich finde, es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die jetzt in den USA mitspielen. Wenn wir an die 10 Punkte denken und jetzt in die Schweiz zurückkommen, wir haben jetzt viel über dieses Verfahren gesprochen, aber es gibt auch eigentlich ein paar einfachere Sachen, also sie lassen sich einfach niederschreiben, sie sind sehr schwierig umzusetzen. Digitale Informations- und Nachrichtenkompetenz ist auch in diesen 10 Punkten. Das ist, hat nichts mit Verfahren und Rechtsstaat zu tun, aber mit der Stärkung unserer Demokratie. Wir sind heute nicht wirklich gut vorbereitet, uns digital zu informieren. Viel zu viele Menschen können eben, obwohl man das eigentlich können müsste und sich selber ein Meinungsbild, okay, das ist vielleicht ein Nachrichtenportal, wo ich mich auf die Information verlassen kann, und das ist eines, das halt irgendwie nicht so, sich nicht so an die Standards hält. Also das sind alles Faktoren, die dazu beitragen würden, jetzt mal abgesehen von Rechtsstaat, dass wir uns klug informieren und gut informieren. Aber es ist halt so der Klassiker, wir finden das wichtig, aber gleichzeitig ist es so schwierig umzusetzen, die Nachrichten- und Medienkompetenz zu stärken. Aber man darf es nicht außer Acht lassen, weil es ist, glaube ich, etwas, das uns hoffentlich bisher bewahrt hat vor Zuständen und polarisierten Systemen wie den USA und hoffentlich auch in Zukunft bewahren wird. Aber ja, um zu deinem Punkt zurückzukommen, ganz zum Schluss, es ist eine Balance, und wahrscheinlich wird es total schwierig sein, irgendwie die Parameter so zu stellen, dass wir wirklich das Gefühl haben, es wird genug eingegrenzt. Und es, also sagen wir es so, wir haben hier etwa 30 Leute und es gäbe wahrscheinlich 30 verschiedene Meinungen, wie die Eingrenzung passieren müsste. Also es ist total schwierig, aber mit dem müssen wir leben, so kompliziert ist die Welt. Aber wir können versuchen, dass mindestens die Verfahren irgendwie dem gerecht werden, anstatt sie nur den Plattformen zu überlassen.
Okay. Rahel, meine Frage ist, aus deiner praktischen Erfahrung jetzt in der Politik, wie schätzt du da eigentlich so die Machtressourcen ein? Zum einen von so einer privat-zivilgesellschaftlich organisierten Gruppe im Vergleich zu so kooperativ gebündelten Interessen, wo viel finanzielle Macht dahinter steckt. Ich denke, du hast ja ein Gefühl, dass wir da eine Chance haben. Aber ich denke, das ist ein ziemlich harter Kampf oder ein ziemlich großer Gegner, denke ich mal.
Ja. Wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir etwas ändern könnten, dann wäre ich vermutlich nicht hier engagiert in der Zivilgesellschaft auch. Aber es ist klar, jeder, der DSA-Verhandlungen verfolgt hat, der weiß, wie krass die Lobby sein kann. In der Schweiz ist sie vermutlich nicht ganz so stark, weil es ist auch ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger gut organisiert, vermutlich. Was ich aber auch wichtig finde, neben dem puren Kräftemessen, ist, die Lobbys sind zwar, oder diese korporativen Interessen sind gegen gewisse Sachen, aber sie wehren sich nicht per se gegen Regeln. Sie sind eigentlich auch froh, ich komme auf mein Beispiel von dem Meta-Kollegen zurück. Wir haben bei ihm schon mal vorgesprochen bezüglich dieser Werbung, Transparenz in der politischen Werbung. Und er hat gesagt, wir wären ja froh, die Politik würde etwas tun, weil wir selbst, wir wollen eigentlich nicht für die Gesellschaft entscheiden. Also gewisse, ich finde das schon noch einen interessanten Aspekt, die sind bei gewissen Sachen auch einfach froh, wenn die Politik mal etwas tut, solange es nicht so gegen ihre finanziellen Interessen ist. Aber auch einfach zu sagen, ich glaube, das Bewusstsein, dass man nicht einfach bei der Situation bleiben kann, wie sie jetzt ist, das ist auch bei den Firmen, bei den Plattformen da. Aber klar, die finanziellen Interessen sind groß, vor allem dann, wenn es dann um die Werbung geht oder um das Einschränken von Werbung. Und ich finde, wir müssen darum eine breite Koalition haben. Ich bin froh, wenn viele Organisationen das unterzeichnen werden, wenn wir es schaffen, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu haben. Und es wird keine einfache Zeit, um das durchzubringen oder mindestens in Ansätzen durchzubringen. Es wird ja sicher nicht eins zu eins unsere Vorschläge übernommen werden.
Das bringt mich eigentlich gerade schon fast zur idealen Schlussfrage. Ich würde noch Wunder nehmen, also Schluss für den ersten Teil jetzt mal, ich würde noch Wunder nehmen, wie denkt ihr dann jetzt, dass es weitergeht, oder sind die nächsten Schritte? Jetzt habt ihr das verschiedenen Organisationen vorgelegt, schaut nach Partnern für Unterstützung, und dann, was sind die nächsten Schritte?
Die nächsten Schritte sind, dann werden wir eigentlich richtig öffentlich. Also wir sind hier eine kleine Teilöffentlichkeit, aber es ist ziemlich exklusiv hier, kann man schon sagen. Und wir wollen dann im Laufe des Oktobers, wenn wir diese Koalition aufgestellt haben, das mit einer Medienmitteilung sicher in die Öffentlichkeit bringen und hoffen und schauen auch, dass Medien sich dann darum bemühen, das auch in ihre Berichterstattung aufzunehmen. Wir werden gleichzeitig dieses Joint Statement an die Verwaltung und den Bundesrat richten, weil ich habe es erwähnt, die erarbeiten jetzt gerade so ein Aussprachepapier, das dann im Bundesrat beraten wird. Und wir wollen uns natürlich an die Politik richten, an die breite Politik, also nicht nur eine bestimmte Richtung oder Ausrichtung, sondern wir wollen da erreichen, dass die Leute, die sich dann mit den Vorschlägen, die in die politische Debatte kommen, die ins Parlament kommen, die sich damit befassen, dass die auch unsere Ansicht kennen. Und ich bin da eigentlich ziemlich zuversichtlich. Ich denke, mit der EID-Abstimmung haben wir einen wichtigen Sieg errungen als Zivilgesellschaft, der uns sehr viel mehr Macht gibt. Und also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wenn eine Organisation oder eine Allianz, es waren ja ganz viele dabei, es schafft, ein Referendum aufzuziehen und dann noch die Abstimmung zu gewinnen, dann gibt es eine gewisse Vetomacht. Und wir zehren von diesem Sieg relativ lange in der politischen Debatte. Also was diese digitale Zivilgesellschaft sagt, das wird auch gehört und mit Gewicht gehört. Und ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir am Schluss ein gutes Resultat haben mit diesen Kräften.
Das ist schön, dass du zuversichtlich bist. Ich finde es auch sehr schön, dass du uns eine exklusive Gesellschaft nennst hier. Vielen Dank, dass du hergekommen bist, mit uns über das Thema gesprochen hast und uns erste Einblicke in dieses Joint Statement gegeben hast, von dem wir noch hören werden. Ja, danke.
Danke.
Und dann machen wir die exklusive Gesellschaft noch ein bisschen exklusiver, indem wir uns demnächst gleich vom Stream trennen. Aber zwei kleine Dinge habe ich noch. Es geht nämlich weiter mit netzpolitischen Abenden schon sehr bald. Der nächste ist schon am 13. Oktober. Da werden wir über Tracking und Profiling sprechen. Im November und im Dezember haben wir dann auch wieder interessante Programme. Ich sage jetzt noch nicht viel mehr als das. Für die heute zum ersten Mal hier sind oder die digitale Gesellschaft sonst nicht kennen, ihr findet uns an allen möglichen Orten. Der QR-Code leitet euch direkt auf die Webseite, wo ihr euch für den Newsletter anmelden könnt. Der erscheint einmal im Monat, also es geht noch so mit dem Leseaufwand. Dann hat die DigiGes auch einen Podcast, da findet ihr dann eine sehr bekannte Stimme, seit heute Abend sehr vertraute Stimme wieder zu hören. Wir bieten neben dem netzpolitischen Abend natürlich auch weitere Treffen an. Und wir sind auf Twitter und Instagram bereits vorhanden, auch wenn das noch nicht reguliert ist. Aber die Zukunft sieht ja gut aus, hat uns Rael heute versprochen. Danke noch einmal fürs Zuschauen den Leuten daheim. Euch weiterhin einen schönen Abend. Und euch hier. Die Bar ist wieder eröffnet und ich glaube, wir können dann auf Schweizerdeutsch zurückwechseln.